Ja, wir befinden uns noch im zweiten Kapitel des dritten Mosebuches. Wir haben gestern Abend angefangen, das zweite Opfer miteinander zu betrachten, das Speisopfer, das zu uns von der vollkommenen Menschheit des Erlösers spricht. Er muss ein vollkommener Mensch sein, damit er jenes Opfer sein konnte, das Gott verherrlicht und das den Sünder rechtfertigt. Deshalb musste er Mensch sein und deshalb musste er sündlos sein. Beides. Und wir haben gestern gesehen, wie zunächst eine Anweisung gegeben wird über das Speisopfer, dass es aus Feinmehl sein soll, mit Öl getränkt und mit Weihrauch. Der Mensch Jesus, sein Leben war vom Heiligen Geist erfüllt und Weihrauch, sein Leben war ein Wohlgeruch für Gott. Und dann haben wir im Vers 4 gesehen, dass man dieses Speisopfer auch in Form eines Brotes, eines Ofengebäcks darbringen konnte. Und das ist ein Hinweis darauf, dass das Leben für den vollkommenen Menschen Jesus, das Leben unter sündigen Menschen, dass das bereits Leiden bedeutete. Widerspruch von Sündern, Unverstand und dann Hass, Ablehnung. Aber was er dabei empfand, das war den Menschen verborgen. So wie eben das, was im Ofen bereitet wird. Es ist verborgen, man sieht es nicht. Dann wollen wir jetzt fortfahren. Ich lese die Verse 5 und 6, 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Nein, 3. Mose, Kapitel 2. Das war jetzt eine Metathese, also eine Versetzung, eine Buchstaben- oder Zahlenversetzung. Also, 3. Mose, Kapitel 2, die Verse 5 und 6. Und wenn deine Opfergabe ein Speisopfer in der Pfanne ist, so soll es Feinmehl sein, gemengt mit Öl, ungesäuert. Du sollst es in Stücke zerbrechen und Öl darauf gießen. Es ist ein Speisopfer. Hier ein auffälliger Gegensatz. Was in der Pfanne bereitet wird, das ist den Blicken aller offen. Das ist so, wie wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen. Unser Sohn, er war so, Samuel, wenn er nach Hause kam, rein zur Tür, was gibt's? War seine erste Frage. Das heißt, was gibt es zum Mittagessen? Wollte immer wissen, was gibt's? Und wenn es etwas im Ofen war, ja, dann wusste er es halt nicht, durfte auch nicht aufmachen und hineingucken. Das darf man ja auch nicht. Aber sonst, wenn es in der Pfanne war, dann kam und guckte, aha, das gibt's. Was in der Pfanne ist, das sehen alle. Und so war das Leben des Herrn für alle offen. Alle konnten ihn betrachten, alle konnten auch verstehen, dass das, was Menschen ihm antaten, dass das für ihn Leiden war. Das haben selbst so rohe Charaktere und so abgebrühte Charaktere wie ein Pontius Pilatus verstanden und empfunden, als man Jesus gegeißelt hatte, ihm eine Dornenkrone aufgesetzt hatte und ihn dann herausführte, da sieht Pilatus ihn kommen und sagt dann Johannes 19, Vers 5, Jesus nun ging hinaus, die Dornenkrone und das Purpurgewand tragend, und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Das hat sogar diesen Pilatus bewegt. Und dass das Leiden jemandes, der zuerst gegeißelt worden war und zur Kreuzigung geführt werden sollte, dass dieses Leiden schlimm war, dass das furchtbare Schmerzen sind, das haben auch jene Frauen verstanden, die weinten und wehklagten, als man Jesus zur Richtstätte hinausführte. Lukas 23, Vers 27, es folgte ihm aber eine große Menge Volk und Frauen, die wehklagten und ihn beweinten. Und auch jene Söldner, die ihn verspotteten, die ihn auspeitschten, die ihn mit Fäusten schlugen, auch sie wussten selbstverständlich, dass so etwas körperlich und auch seelisch wehtut. Das waren ganz offenkundige Leiden, Matthäus 26. Dort lesen wir davon, wie auch die Diener der hohen Priester den Herrn misshandelten. Matthäus 26, 67, 68. Dann spieen sie ihm ins Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen: Weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Ja, und als man ihn dann nahm und an ein Kreuz schlug, dann begriffen das jene Landsknechte wohl, dass sie ihm Schmerzen zufügten. Das waren ganz offenkundige Leiden, aber ich wiederhole, das waren nicht sühnende Leiden, sondern das waren Leiden, die Menschen ihm zufügten, weil er der Gerechte war. Das sühnende Leiden begann erst, als er zur Sünde gemacht wurde und Gott sich von ihm abwandte und das Gericht auf ihn legte. Erst dort geschah das sühnende Leiden, aber das hat niemand gesehen. Denn Gott sorgte dafür, dass es dunkel wurde, so dunkel, dass weder Mensch noch Engel dieses Geschehen verfolgen konnte. Das hat nur Gott gesehen, was dort geschah in diesen dunklen Stunden. Dann lesen wir im Vers 7, 3. Mose 2, der Vers 7. Und wenn deine Opfergabe ein Speisopfer im Napf ist, so soll es aus Feinmehl mit Öl gemacht werden. Im Napf. Nun, eine Pfanne, das ist ein eher offenes, flaches Gefäß. Ein Napf, das ist ein engeres Gefäß. Und vielleicht ein Hinweis darauf, dass der Herr, als er in diese Welt kam als Mensch, dass das für ihn eine selbstgewählte Einschränkung bedeutete. Er begab sich in die Enge menschlicher Verhältnisse hinein. Der Hebräerbrief drückt das besonders deutlich aus in Hebräer Kapitel 5, Vers 8. Hebräer Kapitel 5, Vers 8. Wir lesen von Vers 7 an, Hebräer Kapitel 5, die Verse 7 und 8. Da heißt es: Von Jesus, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tod zu retten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und hier werden zwei Dinge miteinander verbunden, die scheinbar nicht zusammengehören. Er war Sohn, Sohn Gottes, in der Herrlichkeit des Himmels, in den Weiten des Himmels, völlig uneingeschränkt, als Sohn. Und er hat diesen Weg des Leidens gewählt, sein ganzer Weg war Leiden und es war ein Weg des Gehorsams, der freiwilligen Einschränkung und Einengung. Nun, wir fragen uns, was denn das bedeuten soll, er lernte den Gehorsam. Nun, wir müssen Gehorsam lernen und wir wissen auch, warum wir Gehorsam lernen müssen. Und wohl dem, der solche Eltern hatte, der ihm Gehorsam beibrachte. Und wer von uns Kinder hat, wohl ihm, wenn er seine Kinder dazu erzieht, dass sie gehorsam werden. Wir müssen Kinder zum Gehorsam erziehen. von selbst wird keiner gehorsam. Und warum ist das so? Weil wir von Natur ungehorsam sind. Jeder ist ein kleiner Gott. Und darum müssen wir gehorsam lernen. Nun, der Sohn Gottes, er musste nicht gehorsam lernen, weil er eine ungehorsame Natur hatte wie wir, sondern es ist so, dass er die Erfahrung des Gehorsams machte unter solchen Umständen, und das war für ihn eine ganz neue Sache. Er war Herr und Herrscher des Universums. Durch seinen Willen und durch sein Gebot bewegte sich alles. Und alles war ihm untertan, und jetzt wird er ein abhängiger Mensch. Jetzt wird er als Mensch, ja, als Knecht, nimmt Knechtsgestalt an. Wie es der Philipperbrief sagt. Und da macht er die Erfahrung des Gehorsams sogar unter Leiden. Und man sollte sogar meiner Meinung nach das griechische Verb, das hier verwendet wird, Mantano heißt lernen, aber Mantano im Auriststamm, Matein, heißt eigentlich eine Erfahrung machen oder etwas in Erfahrung bringen. Und ich hätte das so übersetzt, er machte die Erfahrung des Gehorsams. Denn wenn man Deutsch sagt, er lernte Gehorsam, dann verstehen wir darunter etwas, man muss etwas lernen, weil man es nicht kann oder nicht will, darum muss man es lernen. Aber es war nicht so, dass er es nicht konnte und nicht wollte, sondern es war für ihn eine Erfahrung, die er machte, die er nicht kannte. Er war vorher nicht Mensch gewesen. Er war vorher nicht in Niedrigkeit da gewesen. Aber er war bereit, Mensch zu werden und sich selbst so einzuschränken und sich in die Enge menschlichen Daseins zu begeben. Und als Mensch vollkommen gehorsam zu sein, wie ein Knecht. Und an dieses Wunder sollen wir wohl erinnert werden, wenn wir hier lesen, dass man dieses Speisopfer auch in einem Napf, also in einem engen Gefäß, zubereiten konnte. Und dann werden wir wieder daran erinnert, dass dieses menschliche Leben, dieses vollkommene Leben gelebt wurde mit dem festen Vorsatz, dem bestimmten Ziel, auf den Altar gelegt zu werden. 3. Mose 2, Vers 8, und du sollst das Speisopfer, das von diesen Dingen gemacht wird, dem Herrn bringen, und man soll es dem Priester überreichen, und er soll es an den Altar tragen. Der Altar steht für das Kreuz von Golgatha. Und der Priester hebe vom Speisopfer dessen Gedächtnisteil ab, also ein Teil davon, und räuchere es auf dem Altar. Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Und das Übrige vom Speisopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein, ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Und nun kommen eine Reihe von Anweisungen in den Versen 11 bis 13, die wir auch lesen und zu verstehen suchen wollen. 3. Mose 2, die Verse 11 bis 13. Alle Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, soll nicht aus Gesäuertem gemacht werden, denn aller Sauerteig und aller Honig davon sollt ihr dem Herrn kein Feueropfer räuchern. Was die Opfergabe der Erstlinge betrifft, so sollt ihr sie dem Herrn darbringen, aber auf den Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch. Und alle Opfergabe deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen bei deinem Speisopfer. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Es sind hier vier Dinge, die genannt werden. Es wird etwas gesagt von Gesäuertem, also es durfte kein Sauerteig beim Speisopfer dargebracht werden und dann kein Honig. Dann Vers 12, die Opfergabe der Erstlinge und im Vers 13 das Salz. Was bedeuten diese vier Dinge? Sauerteig, Honig, der Erstling und das Salz. Nicht aus Gesäuertem. Hier wird das gesagt, das wurde weiter oben schon gesagt, dass das Speisopfer nicht gesäuert sein durfte im Vers 4. Ungesäuerte Kuchen, gemengt mit Öl, Vers 5, ungesäuert, aber jetzt wird mit Nachdruck gesagt, nicht aus Gesäuertem. Den aller Sauerteig, davon sollt ihr nicht oder sollt ihr dem Herrn kein Feueropfer darbringen. Wofür steht Sauerteig? Wir lesen zum ersten Mal von Sauerteig in 2. Mose Kapitel 12 im Zusammenhang mit dem Passa. Das ist das Passa-Kapitel, wo die Anweisungen gegeben werden zum Schlachten des Passalammes in jener Nacht, da Israel aus Ägypten auszog. Erlösung. Und dann, nachdem das Passa geschlachtet und gegessen worden war, sollte Israel 7 Tage lang kein gesäuertes Brot essen. 2. Mose 12, Verse 14 und 15. 2. Mose 12, Verse 14 und 15. Und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis sein, also der Passa-Tag, und ihr sollt ihn als Fest dem Herrn feiern, also ewige Satzung bei euren Geschlechtern sollt ihr ihn feiern. 1480 Jahre später, also ungefähr 1480 Jahre später, haben die Juden das immer noch gefeiert. Im Jahr 30 nach Christus wurde das Passa gefeiert, immer noch. Als ewige Satzung sollt ihr diesen Tag halten. Und dann Vers 15, 7 Tage sollt ihr Ungesäuertes essen. Also nach dem Passa, unmittelbar danach, 7 Tage lang Ungesäuertes. Das Ergebnis der Erlösung ist ein Leben in Heiligkeit. Das ist ja das ganze Thema des 3. Mosebuches. Gott sagt, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir haben am ersten Abend diesen Vers gelesen. Und so lehrte Gott sein Volk von Anfang an, das Ergebnis der Erlösung ist ein Leben in Heiligkeit. Und das Neue Testament bestätigt das. Das Ergebnis der Erlösung muss ein Leben des Gehorsams, ein Leben des Dienstes Gott gegenüber, ein Leben der Absonderung von der Sünde sein. Und so steht Sauerteig, steht für Sünde, und darum durfte nach dem Passa 7 Tage lang kein Sauerteig gesehen werden in den Häusern und gegessen werden. Das Zeichen dafür, dass die Erlösung dazu führt, dass wir uns heiligen von der Sünde. Eine Stelle dazu aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 6, zunächst der Vers 18, Römer 6, Vers 18, freigemacht von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Sind wir von der Sünde befreit, dann sind wir fortan an unseren Befreier gebunden. Freigemacht von der Sünde sind wir Sklaven geworden, der Gerechtigkeit. Weiter unter in Römer, Kapitel 6, Vers 22. Römer 6, Vers 22. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit. Als Ende aber ewiges Leben. Und so ist das Ergebnis der Befreiung von der Sünde, der Erlösung, Heiligkeit. Ein Leben der Heiligkeit. Sauerteig steht für jegliche Form der Sünde. Und lass uns dazu jetzt einige Stellen im Neuen Testament aufschlagen, die das ganz deutlich machen, dass Sauerteig für Sünde steht. Matthäus 16, der Vers 6. Matthäus 16, Vers 6. Da steht, Jesus sprach zu ihnen, gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und dann steht im Vers 12, als Erklärung, was das bedeutet, die Jünger hatten das zuerst nicht verstanden, aber nachher verstanden sie es. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also die falsche, die böse Lehre der Pharisäer und Sadduzäer nennt der Herr Sauerteig. Lukas 12, Vers 1. Lukas 12, Vers 1. Da steht, Lukas 12, Vers 1, als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, so dass sie einander traten, fing er an, zu seinen Jüngern zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist. Hier sagt der Herr, Sauerteig ist Heuchelei. Dann zwei Stellen aus den Briefen des Apostels Paulus, 1. Korinther 5, Verse 6 und 7. 6, 7 und 8. Wir lesen den Vers 8 auch noch. 1. Korinther 5, Verse 6, 7 und 8. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seiet, wie ihr ungesäuert seid, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig. Also hier wird auch ganz deutlich gemacht, Sauerteig, das ist Sünde, gehört zum alten Wesen, zum sündigen Wesen. Und Paulus verknüpft hier das Passa mit dem Ungesäuerten. Also wenn wir an Christus als unser Passalam glauben und das bezeugt haben, dann können wir nicht in der Sünde weiterleben. Sauerteig, Ausfegen des Sauerteigs heißt die Sünde im Leben ausräumen und ablegen. Sauerteig steht also für Sünde. Galater 5, Vers 9. Galater 5, Vers 9. Hier spricht Paulus ebenfalls von Sauerteig. Galater 5, Vers 9. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und zwar spricht er entsprechend eben dem Inhalt des Galaterbriefes von falscher Lehre. Eben von dieser falschen Lehre, dass man zwar durch Gnade errettet würde, aber durch eigene Werke gerettet bleibt. Das ist ein Sauerteig, falsche Lehre. Anfangen im Geist, nachher fortfahren im Fleisch. Anfangen unter Gnade, fortfahren mit Werken. Das ist Sauerteig. Also falsche Lehre ist Sauerteig, 1. Korinther 5. Dort geht es um die Sünde der Hurerei. Also auch sündiges Verhalten ist Sauerteig. Sünde im Wandel ist Sauerteig. Sünde in der Lehre ist Sauerteig. Und das muss ausgefegt werden. Darum durfte man keinen Sauerteig verwenden beim Speisopfer. Nun, was mag der Grund sein, dass Gott den Sauerteig verwendet, damit Sünde zu veranschaulichen? Sauerteig hat genau die Wirkung, die Sünde hat. Sauerteig bläht auf. Und die Substanz der Sünde, des Sünders, ist ja die, dass eben der Sünder meint, er sei etwas und er sei jemand. Letztlich, er sei selber Gott. Er bläht sich auf. Und unser Herr In ihm war kein Sauerteig. Er war durchaus das, was er auch sagte. An ihm war nichts Aufgeblähtes, nichts Angeberisches, nichts Großtuerisches. Er war wahr, vollkommen wahr. Und darum durfte eben beim Speisopfer kein Sauerteig sein. Passte nicht zum Herrn. Dann durfte auch kein Honig dabei sein. Mir sagte einmal ein Bäckermeister, nachdem ich einmal über diesen Abschnitt gesprochen hatte, kam nachher zu mir und sagte, der Honig verstärkt die Wirkung des Sauerteigs. Und das könnte der Grund sein, warum das hier in einem Atemzug genannt wird. Kein Sauerteig und kein Honig. Nun, ich hatte vorher einige Stellen schon nachgeschlagen, eigentlich alle, die etwas über Honig sagen im Alten Testament, und habe auch eine andere Erklärung. Sie müssen sich ja nicht ausschließen. In Sprüche 25, Vers 16 steht etwas über Honig. Sprüche 25, Vers 16. Da steht: Hast du Honig gefunden, so isst dein Genüge, damit du seiner nicht satt wirst und ihn ausspeiest. Honig steht also für eine Art von Süße, von der man nicht zu viel verträgt. Und der Herr hat wohl eine Art Lieblichkeit. Auf Deutsch kann man schlecht sagen süß. Auf Englisch kann man sagen sweetness. Aber auf Deutsch geht das nicht. Aber eine Art Lieblichkeit, also so etwas, das so wie süß ist, lieb, hat das wohl an sich, aber nicht von einer Art, dass man irgendwie einmal nichts mehr davon haben kann. Er hat also nichts von diesem Charme bloßer menschlicher Süße. Und dann Sprüche 5, Vers 3. Sprüche 5, Vers 3. Da heißt es: Ja, lesen wir Sprüche 5, 3 bis 6. Den Honigseim träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber ihr Letztes ist bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod. Am Scheol haften ihre Schritte, damit sie nicht den Weg des Lebens einschlägt. Schweifen ihre Bahnen, ohne dass sie es weiß. Hier steht also Honig für die Süße, die der Verführung innewohnt. Die kurzlebige Süße, die nachher zur Bitterkeit und zu Tod wird. Der Herr hatte, oder die Worte des Herrn hatten nichts Verführerisches an sich. Gar nichts. Der Herr hat Menschen nicht angelockt mit süßen Versprechungen und ihnen nur die halbe Wahrheit gesagt, damit sie nur ja kommen und ihnen nachher erst gesagt, was dann wirklich los ist. Sondern er hat ihnen von Anfang an gesagt: Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Er hat ganz deutlich gesagt, dass wer ihm nachfolgt, dass das bedeuten wird, einen Weg gehen zu müssen, den er ging, ein Weg der Ablehnung, ein Weg des Hasses, der Weg des Kreuzes. Das ist ja nicht gerade einladend. Man könnte denken, der Herr sei ein schlechter Psychologe gewesen. Schlechter Motivator. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit. Zu dieser Wahrheit gehört allerdings auch: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ist wahr. Er gibt Ruhe. Aber dann sagt er auch wie: Nehmt auf euch mein Joch, gehorsam. Hat immer gesagt, die ganze Wahrheit. Und auch in dem Sinn passt Honig nicht zum Charakter unseres Herrn. Er ist nicht honigsüß. Und seinen Worten war eben nichts Verführerisches eigen. Dann der Vers 12. 3. Mose 2, der Vers 12. Was die Opfergabe der Erstlinge betrifft. Nun, was ist mit dieser Opfergabe der Erstlinge gemeint? Sie werden in Kapitel 23 des 3. Mosebuches, oder sie wird diese Opfergabe in Kapitel 23 des 3. Mosebuches ausführlich erörtert. 3. Mose 23, Vers 10. 10 und 11. Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen, und er soll die Garbe vor dem Herrn weben zum Wohlgefallen für euch. Am nächsten Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Am nächsten Tag nach dem Sabbat des Passafestes. Also wir müssen jetzt den ganzen Zusammenhang lesen, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Aber das zeigt uns, diese Erstlingsgarbe, die dargebracht wurde am ersten Tag nach dem Sabbat des Passafestes, ist ein Hinweis auf die Auferstehung des Herrn. Denn er wurde am Passafest als Passalam geschlachtet und dann lag er im Grab. Und am ersten Tag nach dem ersten Sabbat, nach dem Passafest, ist er aus den Toten auferstanden. Und darum sagt auch Paulus, dass Christus der Erstling ist. Der Erstling aus den Toten. 1. Korinther 15, Vers 20. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Er ist diese Erstlingsgabe. Ja, er ist genau der, wie er von sich selbst sagte, das Weizenkorn, das in die Erde fiel und starb und in der Auferstehung viel Frucht brachte. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Und so geht es hier in 3. Mose 2 im Vers 12 um diese Erstlingsgabe. Die Erstlingsgabe, ein Typus auf Christus, den Auferstandenen. Und jetzt verstehen wir auch, warum hier steht, aber diese Gabe darf man nicht auf den Altar legen. Warum? Weil Christus aus den Toten auferstanden, dem Tod nicht mehr unterworfen ist. Er ist einmal gestorben. Und der Auferstandene wird nicht mehr auf den Altar gelegt. Sein Opfer wird nicht wiederholt. Und das ist ja auch der Grund, warum das römisch-katholische Messopfer ein ganz schlimmer Götzendienst ist. Ein ganz furchtbarer Götzendienst. Weil er jedes Mal Jesus wieder opfert. Nein, er ist einmal gestorben und dann auferstanden, um nie mehr dem Tod unterworfen zu werden. Römer 6, Vers 9. Römer 6, Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und darum also, was die Opfergabe der Erstlinge betrifft, sollt ihr sie dem Herrn darbringen, aber auf den Altar sollen sie nicht kommen. Nun, warum wird das wohl hier im Zusammenhang mit dem Speisopfer gesagt? Das Speisopfer erinnert an die vollkommene Menschheit des Herrn. Und dann wurde ein Teil des Speisopfers auf dem Altar verbrannt. Er lebt als vollkommener Mensch, um dieses Leben zu opfern. Und dann ist er auferstanden. Und er ist auferstanden und ist jetzt als ein verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes. Ein verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes. Er hat die Menschheit nie mehr abgelegt, seit der Menschheit angenommen hat. Und so sieht ja auch Stephanus, er sagt, ich sehe den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Er sieht den verherrlichten Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und dieser verherrlichte Mensch, das ist der gleiche wie der als Mensch unter uns war, den wir in den Evangelien kennenlernen. Dort lernen wir seinen Charakter kennen, seine Worte kennen, sein Herz kennen, sein Wesen kennen. Und er ist jetzt als erhöhter, verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes und er ist dort noch immer unser Heiland. Nicht, dass er wieder für uns stirbt, das hat er einmal getan, aber unser Heiland, der uns durch diese Welt hindurch rettet, indem er dafür sorgt, dass unser Glaube nie aufhört. Indem er uns in der Versuchung beisteht. Ja, der Schreiber des Hebräerbriefes, drückt das folgendermaßen aus. Hebräerbrief Kapitel 2, da heißt es, Hebräer 2, Vers 17, Hebräer Kapitel 2, der Vers 17, daher musste er in allem den Brüdern, also denen, die zu erlösen er gekommen war, den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer Hohepriester wird. Also er wurde wie Mensch uns gleich, um ein barmherziger und treuer Hohepriester zu sein. Kapitel 4, Kapitel 4, Verse 14 und 15. Hebräer Kapitel 4. Die Verse 14 und 15. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Und wir haben ja in den Evangelien, dort haben wir ihn kennengelernt. Und wir können auch sagen, dort lernen wir ihn kennen. Und wir sehen dort, dass er Mitleid hat. Er hatte Mitleid mit der Witwe, die ihren einzigen Sohn verloren hatte. Er hatte Mitleid, oder wie Luther es ausdrückt, es jammerte ihn, als er das Volk sah, zerstreut wie Schafe ohne einen Hirten. Es jammerte ihn, Mitleid, er empfindet mit. Und so ist er jetzt noch, jetzt als verherrlichter Mensch, dem alle Macht gegeben ist. Und er empfindet mit uns, mit den Seinen und kommt uns zu Hilfe. Er lebt ewig und darum kann er uns hindurchtragen und hindurchretten. Den ganzen Weg, den wir noch gehen müssen. Durch diese Welt der Versuchung, der Verführung, der Sünde und des Todes. Hebräer 7, Vers 25. Hebräer 7, Vers 25. Daher vermag er diejenigen auch völlig zu retten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt, um sich für sie zu verwenden, um für sie einzutreten. Er lebt. Lebt ewig. Stirbt nie mehr. Und durch die Kraft seines ewigen Lebens kann er uns erhalten, bewahren, hindurchtragen, bis ans Ziel hindurchretten. Und er hat wirklich Mitleid mit unseren Schwachheiten, er kann mitempfinden. Und so wie die Menschen damals, als der Herr da war, sie konnten zu ihm kommen und er war bereit, ihnen zu helfen. Ich will eine Stelle aufschlagen, dazu Matthäus 14, Vers 12. Matthäus 14, Vers 12. Johannes der Täufer, der Vorläufer des Herrn, dieser große Prophet, dieser treue Zeuge, ist enthauptet worden. Und dann heißt es, Matthäus 14, Vers 12, Und seine Jünger kamen herzu, hoben den Leichnam auf und begruben ihn. Ihr müssen sie erschüttert gewesen sein. Wie konnte Gott das zulassen? Ein zynischer König und ein übles Weib. Und sie hat ihren Willen. Und sie bekommt ihren Willen. Und Johannes wird enthauptet. Das sind ja furchtbare Dinge. Und die Jünger kommen und begraben ihn, die Jünger des Johannes. Und nachher steht, und sie kamen und berichteten es Jesus. Sie wussten sich nicht anders zu helfen. Wir gehen zu Jesus und sagen es ihm. Und genau das dürfen wir auch tun. Es passieren manchmal Dinge, die tun nur weh. Und wir verstehen gar nichts davon und sehen keinen Sinn dahinter. Und wir können, wie damals die Menschen, wir können hingehen und wir sagen es unserem Herrn. Und er kann mitempfinden. Und versteht uns zu trösten und zu stärken und dafür zu sorgen, dass unser Glaube nicht aufhört. Dass wir wieder Zuversicht gewinnen. Dass unsere Herzen bei allem Schmerz doch befestigt werden und wir unseres Gottes wieder froh werden. Ja, er ist der Auferweckte, der Erhöhte, der keinem Tod mehr unterworfen ist, aber Mitleid zu haben vermag. Er ist durch diese Welt gegangen. All diese Umstände hindurch. Es gibt keinen Kummer und keinen Schmerz, den er nicht selbst erlitten hat. Keinen. Keinen. Es gibt keine menschliche Erfahrung, die er nicht gemacht hat. Keine. Er blieb immer ohne Sünde. Aber es gibt keine Versuchung, es gibt keine Drangsal, es gibt keine Gemeinheit, es gibt nichts, das ihm nicht angetan worden ist. Er kennt alles. Und wir dürfen es ihm sagen, diesem vollkommenen Menschen Jesus, der jetzt erhöht ist zur Rechten Gottes. Dann der Vers 13, 3. Mose, Kapitel 2, der Vers 13. Die Opfergaben sollten mit Salz gesalzen werden. Also hier heißt es von den Speisopfern, aber auch die Schlachtopfer wurden mit Salz gesalzen. Hesekiel 43, 24. Hesekiel 43, Vers 24. Du sollst sie vor dem Herrn darbringen, und die Priester sollen Salz auf sie streuen und sie dem Herrn als Brandopfer opfern. Also auch die Brandopfer mit Salz. Und dann Markus, Kapitel 9, Vers 49. Markus 9, Vers 49. Da steht, Markus 9, Vers 49, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden und jedes Schlachtopfer wird mit Salz gesalzen werden. Salz hindert Fäulnis und Verfall. Und so bedeutet das Salz beim Speisopfer zunächst einmal, dass der Mensch Jesus keinem Verfall unterworfen war. Denn Sünde war nicht in ihm. Der Sünde wegen sind wir dem Verfall unterworfen. Werden wir älter und werden wir gebrechlicher und haben wir zwischendurch Krankheiten und fallen uns die Haare aus und die Zähne werden weniger und wir bekommen Runzeln und unser Blick wird matt und all diese Dinge. Das ist die Sünde, die beständig an uns frisst. Aber der Mensch Jesus hatte keine Sünde. In ihm war keine Sünde, er war keinem Verfall unterworfen. Und darum sagte Psalm 16 und Petrus zitiert das in der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, 27. Da steht, Apostelgeschichte 2, 27, du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass ein Frommer Verwesung sehe. Salz bedeutet aber auch, dass keine Veränderung eintritt. Dinge bleiben bewahrt oder wie wir mit dem Fremdwort sagen, konserviert. Bleiben immer gleich, verändern sich nicht. Und so ist auch unser Herr, der Mensch Jesus, gestern, heute in Ewigkeit derselbe. Ändert sich nicht. Er ist zwar zurückgekehrt zu seinem Gott und Vater, er war immer Gottes Sohn, und dann wurde er Mensch, und seit er Mensch geworden ist, bleibt er Mensch. Gott und Mensch in einer Person. Er hört nicht auf, Mensch zu sein, er ändert sich nicht. Gestern, heute, in Ewigkeit derselbe. Auch in seinem Charakter bleibt er gleich. Zweitens bedeutet das Salz, dass auch die Ergebnisse des Lebens und Sterbens des Herrn bleibend sind. Wer an ihn glaubt, wer ihn, den Menschensohn, gegessen hat, sein Fleisch gegessen und sein Blut getrunken hat, ja, das ist die Unsterblichkeitsspeise. Das ist nicht wie Medizin, die dir das Kopfweh wegnimmt für 4 Stunden. Nachher kehrt es wieder zurück. Oder wie Medizin, die dir einige Jahre Gesundheit gibt, dann nachher stirbst du doch. Sondern wer an ihn glaubt, wer sein Vertrauen auf ihn gesetzt hat, wer ihn aufgenommen hat, lebt ewig. Die Ergebnisse seines Werkes sind unveränderlich. Der Wert seines Werkes nimmt nie ab, verblasst nie, kennt keinen Verfall, keine Inflation. Und darum drückt das Salz auch die Festigkeit eines Bundes aus. Wir lesen von einem Salzbund, 4. Mose 18, Vers 19. Und dieser Ausdruck will besagen, dass der Bund und was zum Bund gehört, fest bleibt. 4. Mose 18, Vers 19, am Schluss dieses Verses, es ist ein ewiger Salzbund vor dem Herrn für dich und für deine Nachkommen mit dir. Ein Salzbund, der Ausdruck heißt, etwas, das unverändert bleibt. Nun, der Herr hat einen ewigen Bund der Erlösung, einen Gnadenbund. Und das, was Gott im Gnadenbund wirkt, was er zusagt, was er gibt, bleibt. Unverändert. Bleibt ewig bestehen. Römer 11, Vers 29. Die Gnadengaben und Berufung Gottes können ihn nicht reuen. So übersetzt es Luther. Und der Elberfelder, die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereuebar. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und beim Opfer geht es ja um Erlösung, um das, was Gott wirkt, um Sünde zu überwinden, um dort, wo Tod ist, Leben zu geben. Und alles, was im Zusammenhang mit dem Opfer des Herrn geschehen ist und was Gott uns im Zusammenhang mit diesem und aufgrund dieses Opfers gegeben hat, bleibt ewig. Das sollte dieses Salz bezeugen. Und darum entehrt es Gott, wenn man sagt, ja, man kann zwar gerettet sein, aber man kann es wieder verlieren. Dann wäre der Herr nur ein halber Heiland. Dann hätten die Ägypter recht gehabt. Ja, Gott hat dieses Volk aus Ägypten herausgeführt, aber er konnte es nicht ans Ziel bringen. So betet ja Mose für das Volk, das gesündigt hat. Nein, Gott bringt dieses Volk ans Ziel, das er herausgeführt hat. Sonst hätten die Lästerer recht, dass Gott nur ein halber Heiland sei und das Werk nicht könne, das er sich vorgenommen hat, nicht vollenden könne. Nein, der Gnadenbund ist ewig und die Ergebnisse des Werkes des Herrn sind bleibend. Zweiter Korinther 1, Verse 19 und 20. 2. Korinther 1, Verse 19 und 20. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht ja und nein, sondern es ist ja in ihm. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind in ihm, ist das ja, darum auch durch ihn das Amen. Gott zur Herrlichkeit. Das Werk, das er angefangen hat, wird er vollenden auf den Tag Jesu Christi. Weil er ewig lebt und sich für die Seinen verwendet, werden diese ewig nicht verloren gehen. Daran soll dieses Salz uns erinnern. Gut, wir kommen zum dritten Punkt, zur Zusammenfassung des Speisopfers. Der Herr ist das Weizenkorn. Johannes 12, Vers 24, das in die Erde fällt und stirbt. Er ist das Brot, das vom Himmel kam, um der Welt das Leben zu geben. Johannes 6, 33. Das Speisopfer spricht vom Leben des Menschensohnes, das in der Hitze der Anfechtung und unter Widerspruch von Sündern Gott vollkommen ergeben blieb. Ein Leben, dass Gott allezeit ein Wohlgeruch war. Er war als Mensch all das, was Gott vom Menschen je gewollt und vorgesehen hatte. Und so hat der Mensch Jesus durch dieses vollkommene Leben auch die Ehre des Schöpfers des Menschen wiederhergestellt. Ja, Sünder, Gottlose machen Gott Vorwürfe darüber, dass er den Menschen überhaupt erschaffen habe. Das sei ein Fehler gewesen. Schau dir doch nur an, was die Menschen alles anstellen. Nein, es war kein Fehler. Und das zeigt uns das vollkommene Leben des Menschen Jesus. Und wir lernen an den weiteren Anweisungen zum Speisopfer an der Erstlingsgabe, dass jetzt ein verherrlichter Mensch im Himmel ist. Und dieser verherrlichte Mensch, Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch in einer Person, er ist unser Vorläufer. Hebräer 6, Vers 20. Und wo er ist und was er ist, werden wir alle eins sein. Wir werden ihm gleich sein. Und dort sein, wo er ist.